Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
Kann echt nicht sein, ne? Wir wohnen, glaube ich, oder wir arbeiten und wohnen 35 Kilometer auseinander. Gesehen haben wir uns aber das erste und einzige Mal in München. Bei mir sitzt heute Florian Hemmersbach von Dein Dach und wir haben uns in München auf der Zukunft Handwerk kennengelernt und sitzen heute zusammen im digitalen Podcast-Studio. Ich grüße dich, Florian.
Ja, vielen Dank, Katrin. Ich freue mich heute auf den Austausch.
Ja, und wir sind ja wirklich gar nicht weit auseinander, ne? Siegburg-Köln ist also, ja, ist sehr ein Katzensprung. Ja. Hätten wir auch in echt machen können, fehlt mir noch das Equipment für, aber ja, hätte Fahrradkette.
Da haben wir bald das Equipment, dann laden wir dich ein.
Ja, so machen wir es. So, hiermit festgemacht. Sehr schön. Mein Podcast startet immer mit der Frage, drei Dinge, die man über dich wissen sollte.
Also ich bin, glaube ich, nicht zu leise. Manch einer sagt ein bisschen ADHS, ist nicht nachgewiesen, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen mein Antrieb. Mein Bruder und ich sind sehr ehrlich und authentisch. Sehr, 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 sehr zielstrebig. Ich glaube, das sind so die drei Dinge, die gut zusammenpassen.
Mhm, cool. Und nach fest kommt ab. Den Spruch kennst du auch, kennst du bestimmt auch. Hast du eine persönliche Geschichte zu diesem Spruch?
Wir sind sehr Oldtimer begeistert, unsere Familie, mein Vater, mein Bruder und ich. Oder mehr mein Vater und ich. Und der eine oder andere wird es kennen, der an alten Autos schraubt. Da ist das sehr, sehr wichtig, nicht zu fest zu drehen, weil wenn die Dinge abgehen bei alten Autos, dann kriegt man die auch schwer wieder dran. Deswegen kenne ich den Spruch leider zu gut.
Wer hat ihn am häufigsten benutzt, der Papa bislang?
So hat man ihn gelernt, zumindest damals, ne?
Ja. Ja, cool. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir heute darüber sprechen, Selbstständigkeit. Und zwar aus deiner Perspektive, du hast mit deinem Bruder euren Dachdeckerbetrieb selbst gegründet. Magst du hier vielleicht gerade mal kurz den Rundumblick machen, dass alle Bescheid wissen, was du so machst, wie viele Leute ihr seid und so weiter?
Klar, gerne. Also mein Bruder und ich, wir sind jetzt die vierte Generation im Dachdeckerhandwerk, haben somit von klein auf das Unternehmertum so ein bisschen im Positiven wie auch im Negativen kennenlernen dürfen, wenn die Eltern nicht viel da sind, durften aber immer schon frühzeitig den Kontakt zu den Werkstoffen haben, zur Firma haben, zu großen Autos, LKWs, Kran. Und witzigerweise stand recht früh von meinem Bruder und mir fest, ich glaube, wir waren so ungefähr 15, 16, dass es hieß, irgendwann kommt der Tag, dann machen wir zwei uns zusammen selbstständig. Dann war es aber so, dass natürlich die Wege auch karrieretechnisch sehr verschieden waren. Ich habe Abitur gemacht, mein Bruder ist direkt in die Ausbildung gegangen. Mein Bruder hat sich dann sehr operativ als Dachdecker und Klempnermeister karrieretechnisch entwickelt im Betrieb meines Vaters. Und ich bin quasi erstmal raus, bin so Richtung Zahlen, Bankkaufmann gelernt, BWL studiert, dann Controlling gemacht bei einem großen Immobilienprojektentwickler. Und waren aber immer sehr eng aneinander. Also ich habe das große Glück, dass mein Bruder nicht nur Brüder oder Geschwister, sondern auch eben beste Freunde sind, sehr enges Familienverhältnis haben. Und dann hat man das nie so aus den Augen gelassen. Und dann kam irgendwann der Tag, wo wir merkten, ey, ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir beide die Wege mal ein bisschen anders gehen. Vor allem mit dem Blick in die Vergangenheit und Gegenwart, Fachkräftemangel, schwierige Situation im Handwerk, einen Nachfolger zu finden. Trotz, dass wir merkten, dass diese Probleme in der Theorie eigentlich gar nicht da sein dürften, weil Handwerk einfach ein unfassbar vielseitiger, spannender, geiler Beruf ist, womit man junge Leute heutzutage eigentlich gut catchen kann, in der Natur arbeiten, draußen mit nachwachsenden Rohstoffen, das ist schon was die Leute bewegt, weil du mit deiner Arbeit die Sinnfrage beantwortet bekommst, was du in vielen Bereichen eher schwierig nur beantworten kannst. Und dann haben wir gesagt, komm, scheiß drauf, wir gehen's an. Wir machen uns selbstständig mit einem ganz klaren Fokus auf den Mitarbeiter und auf Qualität der Arbeit. Und so haben wir dann unser Firmenkonstrukt hier aufgebaut und gesagt, ey, wir wollen was bewegen, wir wollen auch im Handwerk was bewegen. Also starten wir jetzt mit unserem eigenen Betrieb und dann gucken wir, wo es hingeht.
Wie lange ist das jetzt her?
Juni 2021 haben wir operativ gestartet. Gründung der Firma, also der GmbH, war dann im Februar vorher. Und ich sag mal, seit Januar 2021 waren wir so in Vorbereitung für die Selbstständigkeit.
Ja, krass. Dann sind es ja auch gerade mal 4,5 Jahre. Und Wahnsinn, ihr habt unfassbar viele Menschen inzwischen beschäftigt. Mit wie viel seid ihr gestartet? Wie viel sind es jetzt?
Also im Grunde genommen sind wir ja zu zweit gestartet, hatten das große Glück, dass wir mit all dem, was wir vorbereitet haben, auch vor allem was Marke, Arbeitgebermarke betrifft, schon zu Beginn 3 Menschen für uns begeistern konnten, die da mit an unsere Vision geglaubt haben. Somit sind wir dann quasi am 1.6. zu 5 gestartet und wir sind heute knapp 55 Leute.
Wahnsinn. Das ist ja richtig krass. Vor allem, also die ersten 4 Jahre, man sagt ja, in den 5 Jahren ist man ja wirklich Neugründer, ne, und Greenhorn dabei und erst nach 5 Jahren geht man ja in diese, okay, ich bin ein etabliertes Unternehmen und die ersten 7 Jahre sind ja sowieso mein Thema, aber krass, okay. Und du hast eben gesagt, ihr habt direkt 3 Leute mitgenommen, die aufgrund eurer Arbeitgebermarke und der Vision, die ihr habt, direkt mitgegangen sind. Waren das Freunde, sind das ehemalige Arbeitskollegen gewesen, wer ist das so?
Nee, es waren wahrhaftig, ja, zuvor eher Unbekannte. Die Meisterin, die hat auch ein bisschen Social Media gemacht. Der Kontakt bestand vorher schon mal, der habe ich dann von der Idee erzählt. Sie wiederum kannte dann Dachdecker Gesellen, der auf eine neue Veränderung Bock hatte. Und dann haben wir unseren allerersten, der auch als erstes unterschrieben hat, der liebe Burim, als Dachdecker-Helfer. Den haben wir auf einer anderen Baustelle kennengelernt, der gerade bei einer anderen Firma ein Praktikum gemacht hat, der so motiviert war und direkt angepackt hat. Und dann haben wir dem die Visitenkarte zugesteckt und gesagt, melde dich mal, wenn du was Neues suchst. Und so kam das dann, dass wir quasi die 3 gefunden haben. Haben auch ein Video vorher vorbereitet, hier in Köln auf dem Dach. Coole Aufnahme, wo wir ein bisschen erzählen, was wir vorhaben. Und das denen jeweils dann nochmal zugeschickt, sodass sie dafür ein Gefühl bekommen können, was wir denn machen wollen. Weil wir konnten ja in dem Moment jetzt noch nicht wirklich was vorzeigen. Cool. Dann beruhte es sehr auf Vertrauen.
Das heißt, ihr habt auch wirklich strategisch da ja auch direkt investiert, um Leute auf euch aufmerksam zu machen. Wie ging es dann weiter? Wie lange wart ihr nur zu 5?
Wir waren zu 5, glaube ich, die ersten 3 Monate. Dann kam ein weiterer Dachdeckergeselle. Und dann war es schon so, dass irgendwie so jeden Monat eine Veränderung kam. Das heißt, so ungefähr, ich glaube, wir waren so 9 am Ende des Jahres von 2021. Natürlich waren in so einer Wachstumsphase auch Menschen dabei, die kamen und dann auch wieder gingen, weil es einfach nicht passte. Wir laden zum Beispiel grundsätzlich immer jeden ein, der sich bei uns meldet. In 95% der Fälle macht man dann auch ein Probearbeiten. Und wenn das halt nicht klappt, dann dividiert man sich da wieder auseinander. Ja, so die größte Wachstumsphase war, glaube ich, mit Sicherheit 2. Halbjahr 2023. Da sind wir dann nochmal richtig nach vorne gekommen. Ja. So waren so ungefähr die Wachstumsphasen.
Habt ihr euch begleiten lassen in dieser Existenzgründerphase? Von der Handwerksfirma, von freien Berater, irgendwas?
Also nicht im klassischen Sinne, sondern der Familienkontakt zur Handwerkskammer zum Beispiel bestand ja immer zu Industrie- und Handelskammer. Wir haben pflegen ein gutes Verhältnis zur Bank. Ich hatte das große Glück, dass ich aus dem Beteiligungsbereich kam, vom vorherigen Arbeitgeber. Somit konnten wir selber schon sehr viel aufbauen und wussten zumindest, wo wir fragen müssen, wenn wir da Support brauchen. Aber wir hatten jetzt keine intensive, klassische Betreuung nebenan.
Ja, klar, natürlich, wenn du auch vorher sowieso ja in dem Bereich auch unterwegs warst, dann hast du natürlich auch schon Richtung Controlling und sowas ja auch schon viel mitgebracht. Was glaubst du, was ist der Unterschied zu dem, wie ihr es gemacht habt und zu dem, wie es vielleicht andere machen?
Wir sind von vornherein mit einer sehr klaren Vision an die Sache rangegangen. Wir haben für uns sehr, sehr klar aufgeschrieben, was wollen wir überhaupt wirklich jetzt machen? Wollen wir einfach nur, lieben wir das Dachdecken und wollen uns deswegen selbstständig machen, damit wir das Geld in die eigene Tasche bekommen? Oder wollen wir ein Unternehmen aufbauen, was wirklich einem Sinn folgt und am Ende des Tages auch eine richtige Mission hat? Das haben wir für uns erstmal klar definiert. damit wir auch was haben, wo wir immer drauf gucken können tagtäglich, um zu gucken, okay, sind wir noch eigentlich im richtigen Fahrwasser, sind wir noch auf dem richtigen Weg, haben für uns auch klar den Fokus definiert, warum machen wir das Ganze jetzt, warum wollen wir ein weiteres Dachdeckerunternehmen aufbauen, weil, sind wir mal ehrlich, es ist nicht gerade so, dass es zu wenig Handwerksbetriebe gibt, im Kern ja, es gibt zu wenig gute Handwerksbetriebe, aber es gibt sehr, sehr viele Handwerker, vielleicht auch Scheinselbstständige, ein- bis zwei-Mann-Betriebe. Aber warum wollen wir ein eigenes Unternehmen aufbauen? Warum glauben wir, junge Leute wieder fürs Handwerk begeistern zu können? Und da sind wir mit einer ganz klaren Vision gefahren und haben uns auch angeschaut, okay, was bedarf es denn, wenn du ein wirkliches, gutes Unternehmen aufbauen willst? Und dann reicht es nun mal leider nicht, dass du ein leidenschaftlich unfassbar guter Handwerker bist, sondern wenn du sagst, du baust ein Unternehmen auf, dann ist das auch mal, dann gibt es Teilbereiche, die losgelöst sind von einem operativen Geschäft. Und zwar, du musst dich irgendwie mit deinen Zahlen auseinandersetzen können. Du musst dich damit auseinandersetzen können, wann musst du wie Rechnung schreiben, wie muss eine Rechnung geschrieben werden, wie muss ein Projekt kalkuliert werden, damit was hängen bleibt, damit du deine Mitarbeiter vernünftig bezahlen kannst, damit du die Benefits richtig auslegen kannst für die Mitarbeiter. Das heißt, du musst dich über das klassische Fachliche hinaus dementsprechend weiterbilden. Das haben mein Bruder und ich in der Hinsicht gemacht, weil ich sehr kaufmännisch geprägt bin. Mein Bruder, der leidenschaftliche Top-Handwerker. Deswegen hat er nochmal BWL studiert. Ich habe nochmal den Dachdeckergesellen gemacht, dass wir uns gegenseitig dementsprechend auch absolut verstehen können, Entscheidungen nachvollziehen können. Und ich glaube, unser gigantischer Vorteil ist dieses Zweier-Team. Keiner könnte ohne den anderen. Ich erst recht nicht ohne meinen Bruder, weil mein Bruder ist der Dachdeckermeister, der kann sich auch selbstständig machen und dann 5 bis 10 Mann haben mit Sicherheit. Das wird bei dem auf jeden Fall klappen. Heute ja erst recht. Also mit Sicherheit könnte er das auch heute ohne mich. Aber die Kombi aus uns beiden, diese Kombi ist eben die Stärke für uns, warum wir auch in den letzten 4 Jahren jetzt so wachsen konnten und auch intern innerhalb der Firma uns so strukturieren konnten, dass das jetzt so funktioniert, wie es gerade ist.
Wenn du mit anderen sprichst, die vielleicht in dieser Entscheidungsphase noch stehen, ne, sich selbstständig zu machen oder vielleicht auch eine Übernahme zu machen, was würdest du sagen, was gibst du solchen Leuten mit, wenn du dann zurückblickst auf das, was ihr durchgemacht habt? Was sagst du, ne? Also bei Schwangeren, da hat man immer so einen Tipp, denk dran, dass du dies und jenes machst. Was gibst du mit?
Ja, also das Erste, was ich sage, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich gedenke überhaupt oder denke überhaupt ein bisschen drüber nach, mich selbstständig zu machen, sage ich erstmal, wenn du die Möglichkeit hast, machen. Also es ist so lebenserfüllend, weil du quasi dein eigenes Baby gestalten kannst und dir was aufbaust. Aber ich nehme auch jedem die Illusion, dass man sich selbstständig macht, um schnell finanziell frei zu sein und entscheiden zu dürfen, wann man arbeitet und wann nicht, weil in deinem Kopf arbeitest du rund um die Uhr, 24/7. Diese Firma ist immer in deinem Kopf. Ob du sonntagsabends bei einem entspannten Abendessen mit der Freundin bist, ob du Kindergeburtstag, was auch immer, die Firma ist immer in deinem Kopf. Du kannst das vielleicht manchmal etwas zurückschalten, aber es ist immer omnipräsent für dein Thema, das rattert, was könntest du jetzt noch besser machen oder wo sind gerade die Hürden, wo sind die Probleme. Das heißt, das darf nie der Grund sein, aber wenn du dich frei entwickeln willst und was aufbauen willst, ist es mit nichts zu vergleichen, weil an dem Tag, wenn du dich selbstständig machst in einem Bereich, der dir Spaß macht, der dich erfüllt, das ist der Tag, ab dem Tag gehst du nie wieder arbeiten, weil du gehst, also ich versuche das immer so zu erklären, im Grunde genommen gehst du wie andere in ihre Garage und dürfen an ihrem Auto schrauben, am Wochenende oder abends und du machst es einfach tagsüber, weil du dein Ding hier weiterentwickeln darfst. Und dann sage ich auch jeden, probier es aus, mach es, weil jeder hat nur ein Leben hier unten, ne? Und wenn du nur 9-to-5 zu einem Job gehst, der dir keinen Spaß macht, ich sage nicht, man soll nicht angestellt sein, sondern wenn du zu einem Job gehst, was dir keinen Spaß macht, es ist auch irgendwo lebensverschwendend. Deswegen mach lieber was dir sehr viel Spaß macht und was dich erfüllt. Aber sei so realistisch, wenn du das machst, dann bedeutet das unsagbar viel Einsatz für eine ganz, 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 ganz lange Zeit. Und erst dann irgendwann hoffen wir alle darauf, dass man die Früchte da
ernten kann,
einsammeln darf.
Ja, ist richtig. Und du hast eben auch gesagt, die Kombination aus euch beiden macht das so besonders. Rätst du in diesem Zusammenhang auch direkt, such dir einen Kompagnon, mit dem du das zusammen machst, dass ihr miteinander die Dinge noch besser machen könnt?
Auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass das, dass man eine Firma mit einem Kompagnon führen kann, glaube ich, klappt weniger, als dass es klappt. Also das ist nicht 50-50, sondern ich glaube echt, dass es seltener mit jemandem klappt, als dass es alleine klappt. Ich würde es nie ohne meinen Bruder machen wollen, weil wir dieses Top-Verhältnis haben. Wir kennen uns, seitdem wir geboren sind. Jeder weiß, wie der andere tickt. Wir wissen exakt, wie wir miteinander umgehen müssen. Das ist bei zwei Fremden mit Sicherheit auch viel schwieriger. Kann aber auf jeden Fall klappen, das will ich nicht sagen. Aber was ich der Person raten würde, ist, stell dich erstmal gut auf. Das heißt, dann mach halt noch 4 Monate einen Kurs abends nach der Arbeit in einer einfachen Betriebswirtschaftslehre. Ja? Also lern die Basics, lern, was wichtig ist. Zieh dir jeden Abend YouTube-Videos rein, das geht ja auch. Ne? Also heutzutage mit ChatGPT und allem ist das, also Wissensaufbau ist super einfach, wenn du dann die Disziplin hast. Aber ich würde nicht direkt raten, such dir jemand anders, mit dem du es machen kannst, weil das kann Riesenhürden dabei haben, wenn du nicht weißt, dass das perfekt miteinander kombiniert. Was ich eben viel eher raten würde, ist, stell dich perfekt auf. Nicht perfekt im Sinne von, mach jetzt erstmal noch 8 Jahre ein Studium, aber seh dir die Dinge genau an, geh nicht zu blauäugig in die Sache rein, sondern stell dich auf. Und dann heißt es auch, bei mir ist es heute so, bei meinem Bruder genauso, das ist ein kontinuierliches Weiterentwickeln, immer wieder weiterbilden. Ich hatte letztes Jahr jetzt über 12 Monate ein Kommunikationstraining, hat mir unsagbar viel gebracht, aber es endet nicht. Also es geht immer weiter und bleib halt an den Themen dran. Ne? Das ist wichtig. Das wäre etwas, was ich raten würde.
Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Häufig hört man ja aus den Betrieben, dass dann gerade so dieser kaufmännische Bereich, nur so, oh, und ich habe da keine Lust zu und hin und her, die Leute werden aus einer Leidenschaft heraus selbstständig, weil sie ihr Handwerk so lieben. Und da natürlich der Gedanke auch da ist, vielleicht dann ne, sowas zusammenzumachen oder jemanden einzustellen als Geschäftsführer, der dann solche Dinge übernimmt. Daher kommt natürlich dann auch der Gedanke, sowas vielleicht zu zweit zu machen. Aber du hast schon recht, das kann genau auch stark blockieren, wenn man jemanden hat, mit dem es nicht so gut funktioniert.
Im Handwerk, also wenn wir jetzt, lass uns klassisch über das Handwerk wirklich sprechen, ist genau wie du sagst, es macht sich jemand selbstständig, weil er eine Leidenschaft für das Handwerk hat und sich denkt, ich kann es auch selber machen, alles fein. Wenn wir jetzt aber über die Thematik reden, die du gerade angesprochen hast, such dir jemanden, der kaufmännisch kann, dann wirst du im Markt draußen seltenst einen finden, der kaufmännisch gut ist und aber völlig im Handwerk aufgeht und das versteht und weiß, wie der Handwerker tickt, wie der Angestellte tickt, wie funktioniert Handwerk. Wie funktioniert das auch bei Kunden? Wie verkaufst du Handwerk bei Kunden? Wie verkaufst du Handwerk als Arbeitgeber? Du wirst diese Kombi seltenst finden. Okay, ich bin ins Handwerk reingeboren. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich hier jetzt der eine wäre, der Handwerk und kaufmännisch kann, um Gottes Willen. Aber du wirst ihn einfach selten finden. Und selten ist es dann nochmal so, dass du dich mit dem auch noch perfekt verstehst, weil ihr ja auch verschiedene Leidenschaften eigentlich habt. Der eine mehr Zahlen, der andere mehr Handwerk. Deswegen, wenn du einen findest, denk auf jeden Fall drüber nach, super, fokussiere dich aber lieber dann erstmal auf die Thematik, du musst alles verstehen und löst dich davon, wenn du ja vorher weißt, deswegen meinte ich eben, dass wir es zu Beginn an aufgeschrieben haben, stell dir die Frage, was willst du? Willst du eine Firma mit 5 bis 10 Leuten und selber jeden Tag auf dem Dach sein? Dann ist das mit Sicherheit eine geile Sache, dann mach das. Sei dir nur bewusst, dann sitzt du trotzdem jeden Abend im Büro, weil du abends Rechnungen schreiben musst und Co. Kannst natürlich auch deine Partnerin reinnehmen. Mein Bruder und ich haben uns bewusst dagegen entschieden, dass unsere Partnerinnen in der Firma arbeiten dürfen. Weil klar, es ist eine große Chance, aber es ist auch ein Riesenrisiko, weil wenn das in die Hose geht, dann ist es ein Riesenrisiko für die Firma. Und bei meinem Bruder und mir heißt es immer Firma first. Also es muss der Firma gut gehen, weil das ist die Kuh, an der alle nuckeln, sage ich jetzt mal. Und dann musst du ja bewusst sein, dass du in meinem Büro sitzt, ne? Und das dann halt am Wochenende und abends machen musst. Wenn du dir aber sagst, ey, ich will derjenige sein, der ein paar mehr coole Kolonnen hat, vielleicht 15, 20 Mann, dann musst du dir auch ganz klar sagen, dann wirst du dich davon verabschieden müssen, dass du draußen auf der Baustelle arbeiten kannst. Das heißt, du arbeitest im Büro, du musst die Rechnung vernünftig schreiben, du musst gut kalkulieren. Das heißt, du musst kalkulatorisch, kaufmännisch das drauf haben. Und deswegen musst du die Basics dafür mitnehmen, von vornherein am besten, damit die Fehlerquelle, weil du lernst du perfekt aus Fehlern, super. Früher am Anfang sind die Fehler noch nicht so teuer, später eben umso teurer. Deswegen hol dir die Basics vorher rein.
Als ihr diese Vision aufgeschrieben habt, für wie viele Jahre habt ihr die gemacht?
3 bis 5. Alles, was wir von vornherein aufgeschrieben haben, war 3 bis 5. Bei manchen Sachen kannst du auf 5 Jahre gehen. Manche Sachen ist unrealistisch, zu 5 Jahre zu planen, wie zum Beispiel Umsatzherleitung. Musst du machen für eine Bank, ne? Weil wir haben ja auch ein Gründerdarlehen genommen. Das dann haben wir 3 Jahre gemacht. Aber so einen gewissen Zeithorizont für Big Picture haben wir 5 Jahre gemacht. Ist das Schönste, wenn man das jetzt liest, was so da drin stand. Wenn man weiß, man hat sich frühzeitig doch weit davon entfernen können. Aber genau, das kann ich so vorschlagen. So 3 bis 5 Jahre sollte man mal als Blickwinkel haben.
Das heißt, ihr habt euch jetzt vor kurzem wahrscheinlich oder schließt euch in Kürze auch wieder ein und macht das neue Big Picture auf die nächsten 3 bis 5 Jahre? Oder wie macht ihr das?
Nee, anders. Ab jetzt, also wir machen es jetzt schon seit 2 Jahren jedes Jahr. Jedes Jahr wird das weiterentwickelt, weil wir uns jetzt auch so aufgestellt haben, dass wir die Banken auch tief mit reinnehmen. Also wir sind da kaufmännisch jetzt auch, was die Liquidität betrifft und die Ergebnisse betrifft, super aufgestellt. Wir hatten kein Verlustjahr bisher, was im Gründungsjahr ja oftmals auch dann in Ordnung wäre oder okay ist. Wir sind von vornherein, sind wir positiv und das auch mit sehr guten Zahlen. Und ab jetzt bereiten wir die immer weiter vor, weil unser großes Ziel ist, immer Top-Bonität zu haben. Bis dato war das schwierig, weil wir hatten alles auf einem Top-Niveau, außer das Unternehmensalter, und das kannst du nun mal nicht beeinflussen, sprich eine Kreditreform oder ähnliche, die bewerten dich immer schon mal einen Ticken schlechter, weil das Insolvenzrisiko höher ist, wenn du erst 3 Jahre alt bist. So, das ist Tatsache. Und um immer liquide zu bleiben und Zugriff auf Geld zu bekommen, brauchst du immer eine Top-Bonität. Unser Ziel ist Top-Bonität und deswegen holen wir die Banken auch, was die Zahlen betrifft, immer sehr intensiv ab, planen unsere Budgets sehr, sehr eng, sehr, sehr gut mit Ist-Zahlen und dadurch machen wir immer schon 3 Jahre im Voraus.
Na krass. Und du hast ganz am Anfang gesagt, ihr seid die 4. Generation Dachdecker oder Handwerker?
Dachdecker wahrhaftig. Uropa war Dachdecker in Köln, war dann im Krieg. Opa, auch Dachdecker, ist dann ins Oberbergische gegangen. Vater und Onkel haben dann im Oberbergischen übernommen. Und Lukas und ich sind jetzt wieder zurück in Köln, quasi, ja.
Und wie ist das so mit dem Papa, wenn der euch da zuguckt? Sagt er, was macht ihr da für einen Hokuspokus? Oder sagt er, zeig mir mal, wie du das machst, ich will das auch?
Also am Anfang war das mit Sicherheit, dass man das schon skeptisch betrachtet hat. Da hat mein Vater auch noch mit seinem Bruder die Firma zusammen gemacht. Mittlerweile ist mein Vater aber in Waldpool raus und supportet uns hier in Köln. Und ich glaube, vieles ist für ihn nicht ganz verständlich, weil er natürlich auch an der Generation, die heute bei uns angestellt ist, also im Schnitt sind die Leute bei uns Anfang 30, da ist er halt auch nicht mehr so nah dran, ist ja auch nicht schlimm, aber deswegen ist er schon erstaunt manchmal, wie die Sachen funktionieren, aber ich glaube schon, dass er heutzutage extrem stolz ist, wie man das halt auch anders hätte angehen können.
Gut, ihr habt natürlich auch durch das Internet andere Mittel gehabt, sowas von vorne auf. Hast du ja eben selber gesagt, ChatGPT, YouTube-Videos, sich da auch anders Informationen reinzuholen, ist natürlich eine andere Grundlage. Aber wie cool ist es bitte, dass der Papa jetzt bei euch mit drin ist und ihr da ja wahrscheinlich trotzdem noch voneinander profitiert, oder?
100%. Ne? Also mein Vater hat eine unfassbare Expertise, ist ja Diplom-Bauingenieur, auch gelernter Dachdecker, 30 Jahre Erfahrung im Markt. Also wir verteilen auch die Ressorts bei uns sehr strikt, also Angebotserstellung für die großen, komplizierten Themen gehen an den Vater. Stalldächer haben wir dann auch über Projektleiter dann im Büro abgebildet. Also wir haben es sehr strikt verteilt, sodass jeder, wo er der Experte drin ist, das dann dementsprechend auch abbilden kann. Baustellenmanagement macht dann quasi mein Bruder, ne? Also der ist in jeder Baubesprechung, managt dann quasi die Kolonnen und so haben wir es dann sehr gut aufgeteilt, ja. Also es ist ein Riesen-Win-Win für alle Seiten.
Schön, ja. Und fährt der Papa auch nochmal raus mit den Azubis?
Nee. Also sagen wir mal so, ohne das jetzt, ich werde es natürlich nicht böse ausdrücken, ich drücke es anders aus, die Stärke von meinem Bruder und mir ist auch das Kommunizieren mit dem Personal. Und Personal ist nun mal auch sehr, auch gerade im Handwerk, sehr sensibel. Ja, also du musst die Sprache des Handwerkers schon beherrschen. Und natürlich beherrscht mein Vater die Sprache des Handwerkers. Aber gleichzeitig als Arbeitgeber musst du halt auch sehr ganzheitlich an den Mitarbeiter rangehen. Und das ist mein Resort. Ja. Deswegen kümmere ich mich um das Thema Personal, genau. Lukas kümmert sich dann um das Thema Personal auf der Baustelle und leitet die denn dementsprechend an. Deswegen sind Lukas und ich sehr in engem Austausch, was das betrifft. Und der Papa bleibt dann auf der Seite, Lieferant, Kunde, genau.
Mhm. Cool. Bei der Vision, die ihr da so gestrickt habt, was war da euer Visionsbild in der ersten Runde Richtung Führung? Wie wollen wir mit Mitarbeitenden umgehen? Kannst du da was zu sagen?
Ja, absolut. Also ich beschreibe das immer so, im Grunde genommen baut unsere Firmenkultur auf zwei Säulen auf. Das ist einmal Fokus auf den Mitarbeiter und einmal den Fokus auf die Qualität der Arbeit. Dann machst du ein Plus zwischen und ein Gleichheitszeichen dahinter und dann muss da wirtschaftlicher Erfolg stehen, weil sonst kann unser ganzes Konzept gar nicht funktionieren. Und gerade bei diesen zwei Säulen, Qualität der Arbeit und Fokus auf den Mitarbeiter, haben wir uns bei dem ersten überlegt, was können wir für Benefits schaffen, dass wir auch beweisen, dass der Mitarbeiter bei uns im Fokus steht. Das war uns sehr wichtig. Da haben wir uns sehr, sehr viel Gedanken zugemacht. Und deswegen steht bei uns auch immer das Thema, bei meinem Bruder und mir, das Thema Firma, Mitarbeiter im Vordergrund. Danach kommen wir zwei, damit das funktioniert. Und damit die Leute uns auch glauben, dass wir, ich sag mal, wir sagen ja, ne, ich halte ja oft genug mein Gesicht in die Kamera und sage, was für eine geile Firma sind. Aber das musst du natürlich auch alltäglich beweisen. Und da braucht man dann dementsprechend die Benefits und die Vorteile, dass die Leute sich für uns entscheiden.
Benefits sind ja letztlich nachher nur noch ein Kommunikationsmittel auf monetärer Basis. Würdest du sagen, ihr habt auch Benefits klargezogen, die rein menschlich sind?
Absolut. Also sehe ich nicht, dass es Benefits, also lass uns Benefits als die Überschrift wählen, aber es ist nicht rein monetär für uns. Also es hat immer natürlich auch irgendwo monetäre Züge zum Teil. Aber sagen wir mal, wir haben eine 4-5-Tage-Woche eingeführt. Jeder zweite Freitag ist bei uns frei. An dem anderen Freitag grillen wir alle zusammen, wenn die Jungs dann zurückkommen. Wir sagen immer so gerne, es ist keine Pflicht, aber wir erwarten, dass man da ist. Und da haben wir einen unfassbar schönen Austausch. Gibt es natürlich ordentlich viel zu essen. Da die Nicole, unsere Teamassistentin, zaubert dann immer lecker. Dann gibt es Getränke aller Art und dann bleiben die Leute auch teilweise bis 8-9 Uhr hier auf der Arbeit. Okay. Und das ist was natürlich unfassbar auch zusammenschweißt im Team. Die Jungs und Mädels kommen morgens hier hin, belegte Brötchen stehen bereit, Kühlschrank ist voll. Es hat also auch viel damit zu tun, rundum Sorglospaket nach dem Motto. Wenn die Jungs und Mädels irgendwelche finanziellen Themen haben, sei es mit der Bank, sei es mit Versicherung oder sonst irgendwas, dann bin ich da Gott sei Dank gut drin ausgebildet, dann wird das supported. Egal welche Themen die haben, wir haben immer ein offenes Ohr und dann wird das supported. Aber da wird halt auch wirklich supported. Und nicht im Sinne von, ihr könnt immer auf uns zukommen, ja, komm auf uns zu, ne, gerade keine Zeit, tschüss, sondern wir kümmern uns um die Belange, weil wir wissen, das jetzige kleine Problem des Mitarbeiters ist nächste Woche ein großes Problem des Mitarbeiters und dann ist es auch erstmal ein kleines Problem von uns und wenn er dann irgendwann vielleicht sogar die Firma verlässt, weil er irgendwie private Themen hat, dann wird es ein großes Problem von mir. Und deswegen haben wir, was die Kommunikation, die Wertschätzung betrifft, sehr, sehr viele Benefits, die überhaupt nichts mit dem Monetären zu tun haben, aber die Leute als Familienmitglied irgendwie sich fühlen lässt. Ne? Hier, deswegen heißen wir ja auch Dein Dach bei Hemmersbach und nicht nur Dein Dach, weil wir immer zeigen wollen, dass wir ein Familienbetrieb sind, wo keiner eine Nummer ist, sondern auch immer einen Namen trägt.
Schön. Und was du gerade gesagt hast, die bleiben dann auch so lange, wenn man natürlich auch sich willkommen fühlt und das ist ein Rundum-Sorglos-Paket und ich habe keine sonstige Not wegen Hunger, ich muss noch einkaufen gehen, keine Ahnung was. Natürlich bleibst du dann gerne auf der Arbeit.
Genau. Das ist ja, und wenn du gerne bleibst, tauschst du dich halt auch viel aus. Und wenn du ein gutes Verhältnis zu deinem Arbeitskollegen hast, dann werden die zwei die Baustelle weitaus geiler rocken als zwei Leute, die sich nicht leiden können. Das ist... Ja. Brauchen wir nicht drüber sprechen.
Ja. Habt ihr, dein Bruder und du, Richtung Führung auch Coachings oder Seminare besucht? Wie ist das?
Genau. Also ich habe ja letztes Jahr dieses Kommunikationscoaching gemacht. Das macht mein Bruder jetzt dann dieses Jahr, damit wir das immer ein bisschen versetzt haben. Wir haben aber auch schon Führungscoaching zusammen gemacht. wir gehen dann über unser Netzwerk und fragen, hey, hat das jemand schon mal gemacht? Kennt da einer einen guten Coach? Weil es gibt ja Coaches und Coaches und andere Coaches. Mhm. Und deswegen, da setzen wir sehr viel Wert drauf. Wir versuchen da ein, zwei Dinge pro Jahr maximal zu machen, damit man auch seinen Fokus darauf legen kann und auch seine eigene persönliche Entwicklung nicht überfordert. Ne? Weil wenn ich versuche, ich sag mal, ich versuche jetzt Chinesisch, Spanisch und Englisch zu lernen, dann ist die Frage, wie gut du darin vorankommst. Ne? Aber wenn du dich auf ein Thema erstmal konzentrierst und dann mit dem nächsten darauf aufbaust, so machen wir es auch mit unseren Mitarbeitern, dann hat es in meinen Augen erstmal mehr Strahlkraft auf dem kurzen Wege.
Mhm. Wie habt ihr euch so aufgestellt? Man sagt ja auch, wenn man neu gründet, soll man auch direkt oder überhaupt übernimmt, soll man auch direkt anfangen zu überlegen, wie ich das Unternehmen von mir wegentwickle. Wenn du morgen ausfällst, weil du unglücklich in einen Unfall verstrickt wurdest, wie sehr kommt ihr da ins Schleudern oder habt ihr da auch schon Themen, die ihr schon längst angegangen seid? Jetzt aber mal Ruhe hier in der Kiste. Es kommt Werbung. Aber diesmal nicht für jemand anderen, sondern tatsächlich mal für mich. Hast du nämlich gewusst, dass ich Speakerin bin und auf Veranstaltungen Vorträge und Keynotes halte? Mir ist es super wichtig, dass Botschaften hinausgetragen werden und Menschen realisiert werden, dass sie sitzen und denken, ja, und Impulse mitnehmen können und direkt am nächsten Tag auch diese Impulse umsetzen können. Hast du auch gewusst, dass ich als Moderatorin unterwegs bin? Ziemlich häufig moderiere ich große Veranstaltungen, wo es zum Beispiel darum geht, auch Panel-Diskussionen einzufangen und Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Und hast du gewusst, dass ich Workshops nicht nur über Handwerkskammern, IHKs und Wirtschaftsförderungen mache, sondern auch dafür in Unternehmen reingehe? Denn besonders bei den Themen, die etwas brisanter sind, wenn es zum Beispiel um die Arbeitgebermarke geht, um Führungsthemen, macht es manchmal ziemlich Sinn, wenn jemand Externes dabei ist und einfach alle einfangen kann, ohne dass Emotionen dabei zu hoch kochen. Du siehst an irgendeiner Stelle einen Punkt, wo wir zusammenarbeiten könnten? Dann melde dich. Du weißt wo. Das war's auch schon. Werbung Ende. Weiter geht's.
Ja, also Lukas und ich hatten das Thema letztes Jahr, weil ich da ein bisschen länger ausgefallen bin. Ah. Aufgrund einer Blutvergiftung. Und dann ist das natürlich, dann gibt dir das schon sehr zu denken übrig, ne? Weil du sagst immer, ey, du performst ja 24 Stunden, 7 Tage die Woche, alles gut. Aber es ist halt Tatsache, dass es auch Tage geben kann, wo das nicht so ist. Deswegen haben wir natürlich aber auch von Anfang an schon versucht, also wir haben es nicht umgesetzt, auch bis heute nicht, aber wir haben uns das immer auf die Fahne geschrieben. Alles, was wir an Prozessen in der Firma haben, schreiben wir als allererstes mal auf, um irgendwie auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert in unserer Firma, damit wir auch Herr der Firma bleiben und nicht der Firma anfangen, hinterher zu laufen. Das heißt, wir haben uns sehr früh auch um dieses Thema Prozessmanagement gekümmert und das verbessern wir täglich. Jeden Tag passiert da ein bisschen was, dass die Leute hier wissen, wie sie zu funktionieren haben, wenn wir nicht da sind, weil es ist gar nicht das, wie viele andere Coaches in der freien Welt da draußen sagen, ja, du musst mehr am Unternehmen als im Unternehmen arbeiten. Da ist was dran, aber du musst die ersten 5 bis 10 Jahre sowieso erstmal ganz tief im Unternehmen arbeiten, damit du überhaupt deine Firma auf jeden einzelnen Millimeter perfekt kennst. Und dann solltest du dich rausentwickeln, weil du nicht in der Lage bist, 18 Stunden über zig Jahre zu machen. Ne? Also für eine lange Zeit ist das mit Sicherheit so, aber wir wissen auch heute schon, dass ganz viel dann dafür auch auf der Strecke bleibt. Und da muss man sich selber die Frage stellen, ob man das möchte oder nicht. Ne? Und für jetzt ist das für uns okay, war die ersten 4 Jahre mit Sicherheit auch so, aber wer weiß, ob das in den nächsten 3, 4 Jahren auch noch so sein soll. Und deswegen versuchen wir natürlich, alle Strukturen so nachzuziehen, dass es nicht so ist, dass wir immer hier an diesem Schreibtisch von früh morgens bis spät nachts erreichbar sein müssen, damit das auch funktioniert. Da haben wir eine riesen Agenda an Punkten, die wir machen müssen, ne, oder auch schon gemacht haben, wie 2. Ebene ins Büro holen, auch im Büro ausbilden, Projektleiter haben, top ausgebildete Vorarbeiter haben und, und. Da machen wir gerade viel, aber da ist auch ganz viel noch in so Kinderschuhen.
Ja gut, euer Unternehmen ist ja auch rein vom zeitlichen Ablauf her auch ja noch in den Kinderschuhen, ne?
Absolut.
Solche Dinge dürfen sich ja auch wirklich entwickeln. Wärst du jetzt seit 15 Jahren selbstständig, würdest du sagen, oh, so, jetzt gib mal Gas, ne? Aber
genau, dann könnte man auch mal ein bisschen zurückgehen, ja. Ne, und wie du sagtest, diese 4 bis 5 Jahre, das ist bei uns auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt gewesen, weil gerade auch Banken betrachten dich, also nicht nur die, die dein Rating irgendwo bestimmen oder deine, dir eine Bonität geben, sondern auch vor allem natürlich auch die Banken, halten dich in so einem Gründerstadium, ne? Also du gehst dann irgendwo noch diese ganzen 4-5 Jahre, bist du auch intern bei einer Bank, bist du dann bei einem Berater, der so Gründer berät und beiseite nimmt, und dann wird das alles noch sehr vorsichtig betrachtet. Und nach so 4-5 Jahren, dann kommst du quasi wirklich in eine andere Abteilung, dann bist du Firmenkunde, dann geht man mit dir auch anders um irgendwo, was die Zukunft betrifft. Und dann hast du da bewiesen, dass deine Basis, die du hast, auch standhält, ne? auch für eine gewisse Zeit mal standhält. Genau, und deswegen versuchen wir natürlich, wir sind uns bewusst, dass wir noch da jung sind, versuchen uns, was die Firmenstruktur aber betrifft, schon sehr professionell erwachsen aufzustellen.
Heißt auch, ihr dürft ja wirklich noch Fehler machen, ne? In diesem Stadium, dürft noch ausprobieren und hin und her und auch vielleicht mal den Kurs nochmal wechseln, ist auch ja eine schöne Sache, in diesem Pufferstadium zu sein.
Absolut. Man muss jetzt nur dazu sagen, wenn man das vielleicht vergleicht mit den anderen Otto Normal, also mit einem anderen Otto Normalgründer im Handwerk, also soll jetzt gar nicht arrogant klingen oder sowas, sondern einfach jeder Fehler jetzt bei uns ist halt nur mal in dem Stadium, wo wir jetzt stehen, mit dem Umsatz, mit den Mitarbeitern, auch schon sehr teuer. Deswegen müssen wir da, also wir lernen natürlich am extremsten aus Fehlern, aber wir müssen natürlich trotzdem auch nach wie vor versuchen, Fehler zu vermeiden und da nicht zu risikoreich auszuschweifen.
Ja, alles, was du erzählst, klingt super und klingt durchdacht und strukturiert und weiß ich nicht was, aber ihr habt bestimmt auch Baustellen.
Jeden Tag.
Was ist so die größte Herausforderung, wo ihr euch wirklich die Zähne kaputt beißt? Was ist eure Herausforderung?
Also eine der größten Herausforderungen, die dich die ersten 4-5 Jahre begleitet, ist auf jeden Fall das Cash-Management. Deswegen habe ich da auch ein unfassbar enges Auge drauf. Es ist einfach Tatsache, du kannst innerhalb von 4 Jahren keinen großen Puffer aufbauen und gleichzeitig aber nicht in Wachstum investieren. Mhm. Das heißt, bei meinem Bruder und mir ist es so, wir haben auch zu Beginn geguckt, okay, was braucht jeder von uns an Gehalt, damit wir zu Hause klarkommen. Ich wohne zur Miete, deswegen war es Gott sei Dank alles überschaubar, aber dadurch, dass wir viel arbeiten, heißt es dann vielleicht auch eher mal mehr essen gehen und mehr bestellen, als selber zu kochen, weil das ist jetzt eine dumme Ausrede von mir, aber so mache ich es mir vielleicht ein bisschen einfach.
Du kannst nur
und
nicht
bei meinem
kochen.
Bruder war es so, bitte?
Du kannst nur nicht kochen.
Doch, ich koche sehr gerne sogar, aber ich nehme mir einfach leider echt nicht die Zeit, weil man dann denkt, man macht eine halbe Stunde im Büro länger. Nein, aber also das nehmen wir uns raus, damit wir zurechtkommen. Und alles andere geht jeder Cent immer direkt in die Firma und gleichzeitig auch in Wachstum. Das heißt, wenn ich ja viel Werbung mache, um Leute zu bekommen, und jetzt habe ich eine gute Arbeitgebermarke, dann bewerben sich Leute bei uns. Und wir haben immer gesagt, sobald sich ein Guter bewirbt, wird er niemals nach Hause geschickt, egal wie die wirtschaftliche Situation der Firma ist. Da müssen wir halt mehr Arbeit besorgen, wenn da jetzt wer Gutes ist. Da müssen wir ihn einstellen. Da kommt vielleicht noch zwei, dann brauchst du schon ein neues Fahrzeug, weil eine Kolonne ist bei uns zwischen 3 und 5 Leuten. Und dann läppert sich das natürlich immer. Jetzt haben wir einen Kran gekauft, jetzt haben wir noch einen Anhängerkran gekauft. So, das heißt, bei uns geht immer alles sofort wieder rein. Also wir verdienen 1 Euro und geben 1,50 Euro ausgefühlt. Ist jetzt kaufmännisch nicht ganz korrekt, aber so kann man das sich zumindest in der Metapher vorstellen. Und das bedeutet eigentlich immer, dass du im Cash-Management unfassbar eng bist. So gehen wir auch proaktiv bei den Kunden ran. Die wissen das. Deswegen haben wir enge Zahlungsziele bei den Kunden und ich auch ein enges Mahnwesen und Mahnmanagement, damit das funktioniert. Mit Sicherheit kann man mal ruhiger schlafen und entspannter schlafen, wenn du irgendwann mal einen großen Puffer auf dem Konto aufgebaut hast. Jetzt ist meine Kunst eben, kaufmännisch uns so aufzustellen, dass wir dann mit den Banken ein gutes Verhältnis haben, vielleicht dann auch eine gute Linie auf dem Konto haben, die man verwenden darf. Aber das ist so eines der größten Hürden. Und ansonsten gibst du dir natürlich selber auch Druck, wenn du 4 Jahre gefühlt dich immer verdoppelst in Umsatz und in Manpower und auch im Ertrag, dann denkst du dir natürlich irgendwann, okay, jetzt haben wir ja so ein Ziel, das muss ja jetzt so weitergehen. Ne? Und da ist auch die Frage, so mit einer der großen Hürden, wie kriegen mein Bruder und ich das hin, irgendwo so bei uns die Mitte da zu finden, wie wollen wir uns jetzt weiterentwickeln?
Ja, auch so ein bisschen Ruhe reinzukriegen, nicht dem Druck des Vorjahres auch noch zu folgen, ne?
Genau.
Was hätte dein Bruder auf diese Frage geantwortet?
Ich glaube, bei ihm, weil er mehr halt in dem Projektgeschäft ist, ist die große Hürde schon, das Projekt immer, weil er managt ja nicht eins, sondern dann gefühlt 8, 9 Stück, das so organisiert zu bekommen, dass die Jungs und Mädels morgens für sich gut funktionieren. Und das in dem Alltagsgeschäft noch zu organisieren, das ist halt für ihn so die größte Hürde. Deswegen nehme ich ihm alles weg, was geht, und damit er sich darauf fokussieren kann. Aber wir haben halt auch schnell so viele große Aufträge angenommen. Also das beste Beispiel war damals, erste Großauftrag, war, glaube ich, Volumina von 1,1 Millionen. Steht im Vertrag drin, du brauchst 5 Leute immer an der Baustelle vor Ort. Jetzt hatten wir viel Glück und haben ein paar hundert Meter weiter noch einen Auftrag bekommen. In der gleichen Größe, das war, glaube ich, dann 1,2 Millionen Umsatzvolumen für dieses Projekt, für unsere Arbeit. Und da standen auch 5 Leute drin. Und wir waren aber nur 5 Angestellte in der Firma. Also bedeutete das für Lukas und mich in dem Moment, dass wir gesagt haben, okay, dann müssen wir halt 2 Schichtarbeit machen. Ne? Also wir kamen morgens mit den Jungs hin und sind um 16.30 Uhr dann da weg. Und dann haben Lukas und ich wieder das Auto gepackt und sind selber wieder auf die Baustelle gefahren. Und dieses Niveau haben wir gerade zum Teil immer noch so ein bisschen, weil wir wollen nie out of Arbeit gehen, ne? Also dass wir auf einmal keine Aufträge haben. Deswegen packen wir uns immer ein bisschen voller, als es geht. Deswegen suche ich auch immer noch weiter gute Leute. Aber die Balance da zu finden, weil jetzt gerade ist es eher immer so ein Klettern side by side, aber mehr Leute, mehr Arbeit, mehr Leute, mehr Arbeit. Ja, und da eine gute Balance hinzubekommen, dass beide Ebenen gut funktionieren, das ist aktuell die größte Herausforderung.
Du hast jetzt ein paar Mal schon gesagt, gute Leute zu finden. Was sind für dich gute Leute?
Loyal. Also Vertrauen ist für uns das Allerwichtigste, werden wahrscheinlich viele Menschen sagen, aber wenn wir nicht mehr auf das gesprochene Wort und auf den Handschlag zählen können, dann, ob Kunde oder Mitarbeiter, egal, dann funktioniert das bei uns nicht mehr. Und gute Leute sind bei uns Leute, die motiviert sind, zu lernen, die auch offen dafür sind, mal Fehler zu machen, weil sie sich mehr eingestehen und sagen, ey, ich bin jetzt mutig, ich traue mich das jetzt, machen aber einen Fehler, wissen bei uns genau, wir haben auch unsere Fehlerkultur, die wir haben, genau aufgeschrieben, wie gehen wir damit um, was passiert, wenn wir Fehler machen, wie beheben wir das, wie gehen wir dann nachhaltig an diese Fehlerbehebung ran. Und diese Leute müssen mutig dafür sein, die müssen motiviert sein, die sollen schon brennen dafür. Jeder kann mal einen schlechten Tag haben, aber grundsätzlich muss jeder morgens hier die Treppe hochkommen mit guter Laune. Es sei denn, er hat irgendein Thema, dann kümmern wir uns um das Thema. Und muss ins Team passen. Also mein Bruder und ich entscheiden jetzt schon seit 1,5 Jahren nicht mehr, wer ins Team kommt und wer nicht, sondern das entscheiden nur noch die Vorarbeiter zusammen in der Vorarbeiterrunde. Die stimmen sich ab. Performt der, ja oder nein? Passt der ins Team, ja oder nein? Dann bringen Lukas und ich unseren ersten Eindruck mit rein. Aber ab dem Tag, wo wir entscheiden, dass der Probearbeiten kommen darf, bin ich eigentlich raus. Dann entscheide ich auch nicht, ob er kommen darf oder nicht, sondern das macht das Team, weil das ist das Entscheidendste. Wenn da ein fauler Apfel ins Team kommt, dann ist das Team auch schnell angesteckt.
Seit wann macht ihr das so? Dass der Vorarbeiter,
was genau von Ihnen sagen?
Dass der Vorarbeiter, die Vorarbeiterrunde das entscheidet. Seit wann macht
anderthalb
ihr das?
Ungefähr anderthalb Jahren. Mhm. Ja. Krass. Und die haben dann auch alle, ein Recht, dann zu sagen, ey, das passt aus den und den Gründen nicht. Dann kann man mal, das kommt auch vor, es kann ja auch einfach mal sein, dass zwei Menschen nicht zusammenpassen. Ist auch gar nicht schlimm, ganz wertfrei. Und dann kann es auch sein, dass wir einfach mal tauschen in der Kolonne und auf einmal klappt's. Also das haben wir auch schon gehabt.
Ja, manchmal sind es so einfache Lösungen. Das heißt ja nicht, dass dann nicht ins komplette Team passt, sondern vielleicht einfach nur eine Zweierkonstellation.
Genau.
Ja,
genau.
Und wenn ihr die Größe habt, dann könnt ihr natürlich tauschen. Das ist super, super wertvoll. Ja, krass. Ja,
deswegen ist das auch einfach was sich verbessert hat, was wichtig wurde, was aber auch ganz ehrlich gesagt nicht vom ersten Tag an da war, klar.
Ja, klar, das geht wirklich nur mit einer gewissen Größe dann. Bist du irgendwie unterwegs im Ehrenamt, wo du deine Erfahrungen teilen kannst, wo du dich austauschen kannst, oder hast du irgendwie ein Netzwerk, wo du ständig anzapfst? Bist du da irgendwo unterwegs?
Ja, also das ist auch mit der Schlüssel für meinen Bruder und mich. Wir sind unfassbar viel unterwegs, das jeden Tag eigentlich. Wir sind in vielen Immobilienvereinen hier in Köln. Mein Bruder und ich sind jeweils verteilt in 2 verschiedenen Karnevalsvereinen, weil ich glaube, das ist so eine Grundlage, die in Köln sollte man abdecken.
In Köln muss,
genau. Wir sind in Innungsausschüssen bei der Handwerkskammer vertreten. Wir sind bei der IHK bei manchen Themen mit dabei. Im Landesverband sind wir mit dabei. Also wir versuchen überall viel aufzusaugen, aber auch viel mitzugeben, weil wir genau wissen, wenn unser gemeinsames Handwerk stark wird, dann wird auch jeder einzelne Betrieb stark. Das bringt uns nichts, wenn wir jetzt hier in Köln die eine Nummer sind, die irgendwie alles versuchen, aber irgendwie nicht hinkriegen, sondern wenn wir das mit anderen Firmen machen, dann läuft das super. Wir haben mit einem Kernteam von, ich glaube, wir sind jetzt 7 Betrieben, haben wir auch schon einen Verein gegründet jetzt für dieses Thema unternehmerischer Austausch. Wir machen 2-mal im Jahr, machen mein Bruder und ich so einen Kongress, einmal einen Winterkongress, einmal einen Sommerkongress mit anderen Dachdeckern, wo wir zusammen wegfahren. Im Vordergrund steht da natürlich der Spaß und die gute Zeit. Aber gerade bei Spaß und guter Zeit hat man halt einfach einen sehr, sehr geilen, authentischen, ehrlichen Austausch. Jedes Mal geht man mit geilen Ideen nach Hause und setzen wir sehr viel Wert drauf. Also Thema Netzwerk ist bei uns sehr, sehr, sehr weit oben.
Ich habe 2 Fragen noch. Die vorletzte ist, ihr habt euch ja damals ganz bewusst für eine Neugründung entschieden. Warum nicht für eine Übernahme?
Die Übernahme war in der Diskussion auf jeden Fall, kann man ehrlich sein, haben wir auch drüber gesprochen. Eine Übernahme geht immer davon aus, dass sich beide Parteien einig sind, auch für das zukünftige Aufstellen des Betriebs. Egal, ob es innerhalb der Familie oder außerhalb ist, ein Verkäufer ist seltenst im harten Cut weg. Selten. Und du brauchst schon irgendwo eine gemeinsame Vertretung, Vision, Wertevorstellung, wie du das Ganze angehen willst. Und dann war es so, dass wir in Köln einen Betrieb im Asset übernehmen konnten. Also der wurde aufgelöst, wollte dann ein paar Fahrzeuge noch verkaufen und der war halt hier in dieser Halle. Und deswegen haben wir in der Theorie quasi übernommen, aber im Asset, und haben dann ja die Deindach selber gegründet, weil wir gemerkt haben, okay, wenn wir jetzt die Expertise ist ja da, viel Erfahrung ist jetzt schon da, wenn wir die finanziellen Mittel jetzt bekommen, dann machen wir das auf eigenes Risiko, weil dann fangen wir bei Null an, können nichts Bestehendes kaputt machen. Das Risiko ist auf unseren Schultern und wir können das so gestalten, wie wir glauben, dass das funktioniert. Mit Sicherheit wäre die Übernahme auch eine geile Lösung gewesen. Wäre die Firma dann da, wo sie heute steht und so, wie sie heute ist, ich wage es einfach mal zu bezweifeln. Allein aufgrund so Beispielen, wir haben zigtausend Euros in Meta-Werbung bei Facebook gesteckt die ersten 2 Jahre und das hatte fast null Ergebnis. Jetzt wissen wir warum und jetzt bringt es das auch, aber du musst am Anfang so viel Geld auch für Dinge ausgeben zum Ausprobieren, wo eine ältere Generation, die aus diesem Handwerk kommt, das nicht nachvollziehen kann, ohne es böse zu meinen, die kann es nicht nachvollziehen und dann wird die vielleicht auch ein Veto setzen und sagen, das machen wir jetzt nicht. Schwer zu sagen. Deswegen war bei uns das Thema Neugründung der bessere Weg. Für ganz, ganz viele kann die Übernahme ein absoluter Jackpot sein. Muss man sich genau angucken, ob es diese Firma dann auch ist, aber Übernahme kann ein Riesenhebel sein, um mit einer guten Mannschaft direkt schon loszustarten.
Ja, ich könnte mir bei euch in diesem Fall auch ganz gut vorstellen, dadurch, dass ihr schon zu zweit wart und diese Vision schon sehr lange auch zusammen hattet und man dann in einer Übernahme ja noch eine dritte oder vierte Person ja auch dazu holt, mehr Kompromisse, mehr Absprachen. Und ich glaube, ihr zwei wart einfach so energetisch schon so weit vorne, dass euch das wahrscheinlich sogar ausgebremst hätte, wie du auch schon gesagt hast, sonst wären wir vielleicht nicht da, wo, ne, so. Das könnte ich mir bei euch in der Konstellation ganz gut vorstellen. Okay, schließen wir den Podcast mit der Frage, 3 Dinge, die es braucht, bevor es heißt, nach Fest kommt ab, wenn du selbstständig bist.
Eine sehr, 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 sehr gute Planung. Da sollte man sich wirklich, ich habe damals mal von meinen Dozenten einen guten Hinweis bekommen, nimm dir eine Flasche Wein, ging darum, was ich werden will, wo ich hin will, nimm dir eine Flasche Wein, schließ dich ein, einen Abend lang und dann schreib einfach mal auf, was du gut kannst und was du gerne machst und dann entwickelt sich daraus was. Und genauso ist das bei so einer Planung eigentlich auch, wenn du einen Namen suchst, ja, für deine Firma. Auf Kampf kriegst du eh keinen guten Namen. Deswegen nimm dir die Zeit, aber bleib da sehr kontinuierlich dran. Also einmal in der Woche jetzt mal eine Stunde was machen, reicht da nicht, definitiv nicht. Also Planung ist absoluter Basic Case. Netzwerk, und damit kann man nie früh genug anfangen. Also du kannst auch mit 18 schon in irgendwelche Vereine und Gruppen reingehen, um dich auszutauschen. Netzwerk braucht es, ist ganz, ganz wichtig. Ist nicht auszuschließen, dass du als One-Man-Show das trotzdem auch hinbekommst, aber Netzwerk macht sehr, sehr viele Dinge viel, viel einfacher. Und Kontinuität. Kontinuität, Durchhaltevermögen, diese zwei Sachen so als eins gesehen. Also leg los, mach, aber du darfst einfach nicht aufgeben. Und es kommen ganz, 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 ganz viele Situationen, wo du gerne das Handtuch schmeißen willst, aber einfach nicht aufgeben. Und irgendwann kommt man über den Berg hinaus und dann, ja, sind wir noch lange nicht, aber wir sind noch am Berg, aber ist auch anstrengend.
Ihr
aber
seid
einfach
auf dem
nicht
Dach,
aufgeben.
Hoffe ich. Ihr seid auf dem Dach.
Ja, auf dem Dach, genau, aber das, wir sind noch nicht am First angekommen, wir haben noch einiges zu laufen, aber ja.
Ja, und bei diesen Tälern, die es so ganz normal im Unternehmertum auch später gibt, ist ja auch so ein Netzwerk unfassbar wertvoll, einen da wieder rauszuholen.
Genau.
Ne, rein
absolut.
Mental.
Genau, und die sind sehr, sehr wichtig. Also wir wären nicht da, wenn wir die Täler nicht gehabt hätten, die wir hatten. Ja. Ganz, ganz wichtig. Da kann man auch vielleicht sagen, umso mehr Täler am Anfang, desto besser. Fehler am Anfang machen, ausprobieren, weil am Anfang kostet es noch nicht so viel Geld. Lernen und immer weiterentwickeln. Ja,
ja. Und gerade am Anfang mit einer kleineren Unternehmensgröße kann man auch schneller mal Dinge ausprobieren, ne? Wo nicht so viele Köpfe
absolut
mitentscheiden oder mitgehen müssen in der Veränderung. Das hast du sehr schön gesagt. Mensch, Florian, das ist eine ganz wertvolle Folge geworden. Ich freue mich vor allem schon total darauf. Ich doziere ja an der Meisterschule und solche Folgen, die dann genau solche Inhalte haben, pinne ich gerne an. Hört da mal rein. Ne? Das sind genau die Antworten, die ihr so braucht. Und ich bedanke mich von Herzen für diese Ehrlichkeit, diese Einblicke, die du da geteilt hast.
Perfekt, sehr, sehr gerne. Wir wollen das Handwerk ein bisschen besser machen, jeden Tag.
Ja, und wer kann es, wenn nicht wir, oder?
Eben. Danke
Florian,
dir.
Ich sag danke und dann auf hoffentlich ganz bald mal wieder in echt.
So machen wir's.
Danke, ciao.
Danke dir.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.